So, weiß von euch jemand, wann auf dem Gebiet der Südstaaten von Amerika die Sklaverei abgeschafft wurde? Ist schon mal gut. Also es war genau genommen am 18.12.1865. Das war also genau die Zeit, als unsere Kirche entstanden ist. Wobei das jetzt nur beiläufig erwähnt. Den Handel mit Sklaven hat man bereits 4 Jahre zuvor verboten. Also man durfte noch Sklaven halten, aber 4 Jahre vorher hat man schon verboten, mit Sklaven zu handeln. Also sprich im Jahr 1865. Und in der Zeit vor diesem Handelsverbot, also vor 1861, hat sich eine interessante, bewegende Begebenheit zugetragen. Diese Begebenheit, denke ich, dass einige von euch kennen werden, aber manch einer sicherlich nicht. Und als ich diese Begebenheit das erste Mal gehört habe, war ich sehr bewegt. Und diese Begebenheit passt auch zum heutigen Thema. Und deshalb möchte ich euch diese Begebenheit nicht vorenthalten. Es war so, dass es damals einen speziellen schwarzen Sklaven gab. Das war ein sehr großer Mann, das war ein sehr muskulöser Mann. Und er war auch stolz. Und dieser Sklave hat sich eines Tages entschieden, ich werde nicht mehr für meinen Herrn arbeiten. Egal, was sie mit mir machen, ich arbeite nicht mehr für diesen. Und er hat es durchgezogen. Sie konnten mit ihm machen, was sie wollten. Er hat nicht mehr für seinen Herrn gearbeitet. Na, ihr könnt euch denken, so ein Sklave nützt einem nichts. Somit entschloss sich der Herr, den muss ich loswerden. Ich schaue mal zu, dass ich den jetzt verkauft bekomme. Und es gab dann an diesem stattlichen Sklaven natürlich auch einige Interessenten, die diesen Sklaven gerne gekauft hätten. Aber er machte von vornherein klar, pass auf, du kannst mich kaufen, ich werde aber nicht für dich arbeiten. Egal was du tust, ich werde nicht für dich arbeiten. Und trotzdem kam es eines Tages dazu, dass ein Mann diesen Sklaven kaufte. Obwohl er ganz klar bekundet hat, dass er nicht für ihn arbeiten wolle. Ein Mann hat ihn gekauft. Und dieser Mann nahm diesen Sklaven auch mit nach Hause. Und er zeigte ihm als erstes sein Zimmer. Das war keine schäbige Ecke irgendwo. Das war ein ordentliches Zimmer im Haupthaus mit Bett und Möbeln. Für den Sklaven war gleich klar, der will mich nur über den Tisch ziehen. Das ist eine List. Der zeigt mir jetzt ein schönes Zimmer und dann muss ich arbeiten wie ein Ochse. Danach nahm der Mann, der Herr, den Sklaven mit zum Essen. Nicht irgendwo und der letzte Dreck, die Reste, nein. Bei sich am Tisch mit seiner Frau und das gleiche Essen. Für den Sklaven war immer noch klar, das ist eine List. Der will mich über den Tisch ziehen. Der stellt sich gut und dann muss ich schuften. Nicht mit mir. Und das hat er jetzt seinem Herrn auch klar gemacht. Du kannst machen, was du willst. Ich werde nicht für dich arbeiten. Darauf legte der Mann eine Urkunde auf den Tisch und sagte zu dem Sklaven, mein Sohn ist vor kurzem tödlich verunglückt. Ich will und brauche keinen Sklaven. Ich will einen Sohn und ich möchte, dass du mein Sohn wirst, dass du unser Sohn bist. Was meint ihr? Wie hat der Sklave reagiert? Der Sklave hat das Angebot angenommen. Er wollte der Sohn dieses Mannes sein, nicht sein Sklave. Und was meint ihr? Wie hat er dann gearbeitet? Wie ein Ochse, mehr als jeder Sklave, für seinen Vater. Das war was anderes. Wie könnte man diese Situation, das, was der Sklave erlebt hat, noch bezeichnen? Habt ihr einen Gedanken? Ich würde es mit einer Bekehrung vergleichen. Was meint Bekehrung? Wikipedia sagt dazu Folgendes. Bekehrung ist im Christentum die Bezeichnung für die persönliche, freiwillige Entscheidung zum Glauben an Jesus von Nazareth als Messias und Gott, als seinen göttlichen Vater. Diese ist oft mit der Absicht verknüpft, dass dieser Schritt lebensverändernd ist. Was damit genau gemeint ist, kann individuell und abhängig von der jeweiligen christlichen Strömung unterschiedlich sein. Oft wird dabei angestrebt, die Gnade Gottes für sich persönlich in Anspruch zu nehmen, in bewusster Gemeinschaft mit Gott und bewusster Nachfolge Jesu zu leben, Gottes Handeln im eigenen Leben zu erleben, Gott zu vertrauen und oder ein Leben entsprechend den christlichen Liebesgeboten zu führen und die jeweiligen christlichen Glaubensgesetze zu befolgen. Also kurz gesagt und ein bisschen weniger theoretisch, der, der sich bekehrt, sagt Ja zu Gott. Und zwar nicht nur von Verstandes wegen, sondern auch mit dem Herzen. Paulus sagt in 2. Korinther, beschreibt er es folgendermaßen, 2. Korinther Kapitel 5, in den Versen 14, 15 und 17. Ich lese nach der Hoffnung für alle. 2. Korinther 5, 14, 15 und 17. Was wir auch tun, wir tun es aus der Liebe, die Christus uns geschenkt hat. Sie lässt uns keine andere Wahl. Wir sind davon überzeugt, weil einer für alle Menschen starb, sind sie alle gestorben. Und Christus ist deshalb für alle gestorben, damit alle, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für Christus, der für sie gestorben und auferstanden ist. Und Vers 17, gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas völlig Neues hat begonnen. Oder etwas geläufiger aus der Luther-Übersetzung. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Mit anderen Worten, durch die Liebe Christi werden wir zu neuen Geschöpfen. Und beim Thema Bekehrung gibt es noch eine wichtige Tatsache, die wir nicht vernachlässigen dürfen, die wir nicht aus dem Auge lassen dürfen. Wir finden sie in Johannes Kapitel 3. Die Verse 3 bis 7, dort heißt es. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Das heißt, mit unserer Bekehrung kann und muss auch eine Wiedergeburt einhergehen. Wir müssen von Neuem geboren sein. Ein Leben mit Christus ist nicht eine Verschönerung des Alten. Das reicht nicht. Ein Leben mit Christus verschönert nicht nur das Alte. Nicht nur ein bisschen Putz und Farbe, wie bei einem alten Haus vielleicht, was wir auftragen, damit es ein bisschen besser aussieht. Außen hui und innen pfui. Nein, ein Leben mit Christus ist eine neue Gesinnung und ein neues Herz. Psalm 51, die Verse 12 bis 14 sagen uns, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Die folgenden Minuten wollen wir jetzt nutzen, um 5 Punkte zu betrachten, was die Folgen der Bekehrung sind, der Wiedergeburt, die sich dann in unserem Leben mehr oder minder darstellen. Und diese folgenden 5 Punkte lauten wie folgt. Der erste Punkt ist, mein Leben hat einen Sinn. Der zweite Punkt lautet, ich habe inneren Frieden. Der dritte Punkt lautet, mein Leben gehört mir nicht. Der vierte Punkt heißt, was ändert sich nicht? Und der fünfte Punkt ist, ich habe Verlangen. Zum Punkt Nummer 1. Mein Leben hat einen Sinn. Wenn ich nicht an Gott glaube, ist die logische Folge, dass ich nicht an die Schöpfung glaube. Und die verbreitetste Annahme, wo wir herkommen, wo das Universum herkommt, ist die Evolutionstheorie, beziehungsweise dann etwas vorher noch die Urknalltheorie. Und das wird ja durchaus auch von vielen bekennten Christen geglaubt in verschiedenen Abwandlungen. Aber was macht diese Theorie letztendlich deutlich? Diese Theorie macht klar, wir sind alle Produkte des Zufalls. Es gab keinerlei Plan. Wir sind einfach nur da, weil irgendwann es mal eine riesige Explosion gab, irgendwann ist da mal unsere Erde entstanden und irgendwann sind da mal ein paar Einzeller aus dem Schleim gekrochen. Alles nur Zufall, Mutation und Selektion. Aber nicht, weil wir gewollt wären. Ich habe mich mit der Theorie ein wenig auseinandergesetzt und bin auch zu dem Schluss gekommen, dass ich das nicht glauben kann und nicht glauben will. Aber mir ist dabei bewusst geworden, dass Menschen wie Adolf Hitler und Anhänger seiner Ideologien die Evolutionstheorie doch nur konsequent umgesetzt haben. Der Stärkste herrscht und besiegt über den Schwachen. Sie waren konsequente Vertreter der Evolutionstheorie. Zum anderen bedeutet es aber, wenn ich diese Theorie ablehne, diese Evolutionstheorie, und ich an einen Schöpfergott glaube, an eine Schöpfung, bedeutet das, dass ich gewollt bin. Es hat einen Grund, dass ich da bin. Und es gibt für mein persönliches Leben einen ganz konkreten Plan. Nicht nur einen ganz groben mit zwei Eckpfeilern, am Anfang die Geburt und am Ende der Tod. Nein, für mein ganzes Leben hat Gott einen Plan, den er mich führen möchte. Und dieser Plan umfasst in mein ganzes Leben. Angefangen natürlich bei meinem Glaubensleben, es geht dann aber auch weiter über den privaten Bereich und auch in mein Arbeitsleben hinein. Auch dafür hat Gott einen Plan für mich. Und im Band 2 für die Gemeinde geschrieben, gibt Ellen White die Empfehlung auf Seite 334, du bemühst dich aufrichtig in Glaubensangelegenheiten, sachgerechte Entscheidungen zu treffen. Aber wenn es um geschäftliche Unternehmungen geht, machst du dich von Zufällen wie dem Werfen einer Münze abhängig. Das ist eine absolut ungeeignete Methode zur Entscheidungsfindung. Wer auf den Zufall baut, wird Gottes Willen nicht berücksichtigen und muss mit Fehlschlägen und Enttäuschungen rechnen. Wichtige Entscheidungen kann man sich nicht vom Zufall diktieren lassen. Auch unsere berufliche Arbeit und unsere geschäftlichen Pläne sollten wir auf das sichere Fundament des Wortes Gottes stellen. Ernsthaftes Gebet und ein geheiligtes Leben werden Gottes Kindern helfen, auch ihren Pflichten im Alltag gerecht zu werden, ohne dass sie sich solcher zweifelhaften Methoden bedienen müssten. Gott hat einen Plan für dich und für mich, einen ganz konkreten Plan. Und wenn wir uns nicht ganz sicher sind, wie dieser Plan gerade aussieht, können wir Gott auch konkret fragen, was willst du, dass ich tun soll? Da gibt es viele Beispiele in der Bibel, wo das ganz klar geschieht, wo konkret gefragt wird. Ein Beispiel ist hier David. In 1. Samuel 23, Vers 12 heißt es, David fragte weiter, werden die Bürger von Keila mich und meine Männer Saul überantworten? Der Herr sprach, ja. Und in diesem Kontext hat David öfters gefragt. Und Gott hat ebenso klare Antworten gegeben wie in diesem Beispiel. Und genauso konkret, wie David es getan hat, können auch wir fragen nach dem Willen Gottes. Können auch wir fragen, was wir tun sollen. Und wir bekommen auch Antwort von Gott. Wir bekommen sie nicht immer gleich. Manches bleibt tatsächlich auch offen. Aber in vielen Fragen werden wir eine zeitnahe und konkrete Antwort bekommen. Der Punkt ist nur, hören wir. Aber das ist ein anderes Thema. Wir kommen zum zweiten Punkt. Zur zweiten Folge der Bekehrung. Ich habe inneren Frieden. Paulus schreibt in Römer 5, Kapitel 5, 1 bis 5, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das heißt mit anderen Worten, wir können Heilsgewissheit haben, weil wir wissen dürfen, Christus hat den Preis für meine Schuld bezahlt. Christus hat den Schuldschein getilgt. Da ist nichts mehr offen. Es ist bezahlt. Ich brauche keine 500 guten Werke mehr von irgendeinem Heiligen oder meiner eigenen vielleicht. Und ich muss auch keine 20.000 Jahre mehr im Fegefeuer ausharren. Die Schuld ist vollkommen getilgt. Und das hat allein Christus für mich getan. Christus hat meine Schuld getilgt. Und weil mir das bewusst ist, habe ich auch das Verlangen, nach Gottes Willen zu leben. Es macht doch deutlich, wie sehr Gott mich liebt. Jesus hat sein Leben für mich gegeben, damit ich leben kann. Und deshalb brauche ich auch keine Angst vor der Zukunft zu haben. Ich brauche keine Angst vor dem zu haben, was kommt. Ich brauche keine Angst vor dem Gericht zu haben oder vor dem Tod, weil Jesus für mich bezahlt hat. Er hat mich erlöst, er hat mich frei gemacht. Im Buch Gute Nachricht für alle ist der Absatz auf Seite 304 und 305 mit Heilsgewissheit bis zuletzt überschrieben. Es geht hier um den Apostel Paulus. Und es heißt dort, der Apostel vergaß sein eigenes, ihm unmittelbar bevorstehendes Martyrium. Nicht mit Unsicherheit oder Furcht, sondern in freudiger Hoffnung und sehnsüchtiger Erwartung blickte der Apostel in eine großartige Zukunft. Hier an der Stätte seines Martyriums sah er weder das Schwert des Scharfrichters noch die Erde, die sobald sein Blut aufnehmen sollte. Durch das sanfte Blau des Himmels schaute er an jenem Sommertag hinauf zum Thron des Ewigen. Und diesen inneren Frieden, diese Heilsgewissheit, wie sie Paulus hatte, ist eben nicht nur für ein paar Apostel bestimmt gewesen, ist nicht nur für ein paar besonders Gläubige bestimmt gewesen. Nein, diese Heilsgewissheit, diesen inneren Frieden, der ist jedem versprochen, den dürfen auch wir haben. Ich wiederhole nochmal Vers 1 in Römer 5. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir sind gerecht geworden durch unseren Glauben. Und dadurch haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir kommen zum dritten Punkt, zur dritten Folge der Bekehrung. Mein Leben gehört mir nicht. In Galater 2, Vers 20 heißt es, ich lebe, doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Als Begnadigter verdanke ich mein Leben dem Tod Jesu Christi. Das haben wir gerade schon gesagt. Und deshalb lebe ich auch für ihn. Zumindest sollte ich das. All meine Fähigkeiten, all meine Zeit, all mein Besitz sollte ich für ihn einsetzen. Denn letztlich müssen wir uns bewusst machen, ob wir wollen oder nicht. Alles, was wir sind und alles, was wir haben, gehört Gott ohnehin. Kurzer Abstecher zum Zehnten. Also eigentlich ist es ja so, Gott gehören 100%. Und wenn ich ihm Zehnten gebe, von seinem lässt er mir immer noch 90%. Aber das ist auch nicht das eigentliche Thema. Wir sollten unser Eigentum, unsere Fähigkeiten für ihn einsetzen. Und die Tatsache, dass Gott alles gehört, ist auch einmal einem Farmer bewusst geworden. Und dieser Farmer hat seinen Nachbarn dann mitgeteilt, ihr Lieben, diese Farm gehört mir nicht, ist nicht mein Eigentum. Seine Nachbarn waren dann recht verwundert und meinten, wenn du verkauft hast, du hättest uns Bescheid sagen können, wir hätten dir auch was abgekauft, für einen guten Preis natürlich. Darauf meinte der Farmer, nein, ich habe nichts verkauft. Mir ist nur bewusst geworden, dass meine Farm, alles, was ich habe, was ich bin, eigentlich Gott gehört, dass es überhaupt nicht mein Eigentum ist. Die Nachbarn haben sich ihren Teil gedacht, da ist wohl nicht mehr alles ganz da, und haben ihn machen lassen. Eines Tages kam dann ein großer Heuschreckenschwarm in die Gegend. Und dieser Heuschreckenschwarm hat alles kahl gefressen. Dieser Heuschreckenschwarm hat nichts stehen lassen. Und er hat auch auf der Farm des gläubigen Farmers alles abgefressen, nichts stehen lassen. Darauf kamen die Nachbarn zu ihm und spotteten. Was hast denn du da für einen Eigentümer? Der hätte es doch verhindern können, dass die Heuschrecken da alles kahl fressen. Warum? Darauf meinte der gläubige Farmer, wisst ihr, er hätte es verhindern können, habe ich keine Zweifel, hätte er machen können. Und ich kann euch nicht sagen, warum er es zugelassen hat. Aber ich kann euch sagen, wenn es ihm gefallen hat, dass er die Heuschrecken auf meiner Farm satt macht, dann ist das in Ordnung. Es war sein Wille, es ist seine Farm. Und damit, das akzeptiere ich. Es war seine Entscheidung, die Heuschrecken satt zu machen. Im Buch Christus kommt bald, auf Seite 54 heißt es, jeder sollte sich fragen, was bin ich und was ist meine Aufgabe und mein Auftrag in dieser Zeit? Auf welcher Seite arbeite ich? Auf Christi Seite oder auf der Seite des Feindes? Jeder Mensch sollte sich jetzt vor Gott demütigen. Bin ich bereit, jedes Opfer zu bringen für die herrliche Erkenntnis Jesu Christi? Bin ich mir jeden Augenblick bewusst, dass ich nicht mir selbst gehöre, sondern Christi Eigentum bin, dass ich Gott zu Diensten stehe, dem ich gehöre? Damit kommen wir jetzt zur vierten Folge der Bekehrung. Was ändert sich nicht? Habe ich diese überschrieben. Hat jemand von euch einen Gedanken, was sich nicht ändert? Wie sieht es aus mit euren Problemen und Sorgen? Habt ihr die noch? Sind noch da, oder? Sind nicht verschwunden seit eurer Bekehrung. Vielleicht sind sie sogar bei dem einen oder anderen mehr geworden. Ich möchte dies auch mit einer Begebenheit ein wenig verdeutlichen. Diese Begebenheit hinkt, wie so viele Sachen. Aber dennoch, es waren mal zwei Männer in einer Firma. Der eine war gläubig, auf der Karriere leider nicht besonders weit oben. Bei dem lief auch vieles immer wieder schief. Er hatte Probleme und Sorgen. Und demgegenüber gab es einen Mann, der ungläubig war. Dazu hat er auch gestanden. Und auf der Karriere leider war er schon recht weit gekommen. Es lief eigentlich alles ziemlich gut und er hatte auch wenig Probleme. Und er ging einmal zu diesem gläubigen Mann und fragte ihn, du pass mal auf, warum geht's dir eigentlich so schlecht? Wo ist denn der Segen von Gott? Und warum geht es mir so gut? Eigentlich müsste es doch andersrum sein. Darauf sagte der Gläubige zu seinem Kollegen, stell dir einen Jäger auf der Hasenjagd vor. Auf welchen Hasen wird der Jäger wohl schießen? Auf die Hasen, die schon an seinem Gürtel hängen? Oder auf die Hasen, die noch vor ihm auf der Flucht sind? Im Buch Christus ist Sieger heißt es auf Seite 114, wir alle reden zu viel und beten zu wenig. Wir denken an die Probleme, mit denen wir uns herumschlagen und reden über sie. Dabei vergessen wir, dass wir dem Herrn vertrauen dürfen. Gottes Geist würde viel für Gottes Volk bewirken, wenn wir ihm Gelegenheit dazu geben würden. Unser Problem ist oftmals, dass wir Gott nicht vertrauen, dass wir oftmals alles selber in die eigene Hände nehmen wollen. Und wir unsere Probleme letztlich auch nicht abgeben möchten. Aber das will ich jetzt wiederum auch nicht weiter vertiefen. Das war Thema meiner letzten Predigt. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, 1. Petrus 5, Vers 7. All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und weil aber dem so ist, können wir uns gewiss sein, dass wir nicht alleine sind. Und wir können uns auch gewiss sein, dass etwas Besseres kommen wird. Und das sagt uns Paulus auch in Römer 8, in den Versen 18, 24 und 25. Römer 8, Vers 18, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Vers 24 und 25. Denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Wir kommen zum fünften und letzten Punkt, zur fünften und letzten Folge der Bekehrung. Ich habe Verlangen. Wenn wir uns bekehren, dann geben wir Christus die Möglichkeit, Raum in uns zu nehmen. Und dies hat zur Folge, dass auch seine Liebe in uns Einzug hält. Diese Liebe, die er an den Tag legt, als er auf diese Erde kam, als er sein Leben für uns gegeben hat. Und diese Liebe kann Einzug in uns halten. Diese Liebe hat Zeit für ihren Nächsten. Diese Liebe möchte den Nächsten auch gerne kennenlernen. Ich verbringe Zeit mit Gott im Gebet. Ich studiere sein Wort und gebe dies an andere weiter. Ist es denn nicht auch normal, dass wir Zeit mit unserem Vater und unseren Geschwistern verbringen wollen? Hat man nicht ein solches Verlangen? Die Gemeinschaft mit Gott gibt uns Kraft gegen die Versuchung und in der Prüfung. Denkt nochmal an den Jäger zurück und die Hasen. Auch wenn der Hase vielleicht auf der Flucht ist, dem Hasen steht Gott zur Seite. Er zeigt ihm den richtigen Weg, zeigt ihm vielleicht einen Unterschlupf, sodass der Hase sich nicht schießen lassen muss. Die Gemeinschaft mit Gott verändert unser Leben. Und die schlechten Früchte fallen ab, damit die gute Frucht wachsen kann. Galater 5, 19 bis 23. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches. Als das sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltung, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Das fällt ab, wenn wir Zeit mit Gott verbringen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht ererben. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies steht kein Gesetz. Je mehr Gemeinschaft ich mit Gott habe, desto größer wird mein Verlangen, auch seinen Willen zu tun. Eingangs lasen wir im 2. Korinther 5, Vers 14. Was wir auch tun, wir tun es aus der Liebe, die Christus uns geschenkt hat. Sie lässt uns keine andere Wahl. Christi Liebe lässt uns keine andere Wahl, wenn wir mit ihm gehen. Im Buch biblischer Heiligung heißt es auf Seite 25, wo heute nur einer ist, sollten eigentlich Hunderte sein, die in so inniger Gemeinschaft mit Gott und in so enger Übereinstimmung mit seinem Willen leben, dass sie völlig geheiligt an Leib, Seele und Geist strahlende und scheinende Lichter sind. Gott verlangt es nach Gemeinschaft mit uns Menschen, auch wenn wir uns das manchmal nicht vorstellen können. Aber er hat Verlangen nach Gemeinschaft mit uns. Und das wird auch schon gleich nach dem Sündenfall deutlich. In 1. Mose 3, 8 und 9 heißt es, und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Gott geht uns nach, obwohl wir Sünder sind, obwohl wir alle des Ruhms ermangeln, den wir vor Gott haben sollten. Gott will Gemeinschaft mit uns. Und daran hat sich bis heute auch nichts geändert. In den letzten 6000 Jahren hat sich daran nichts geändert. Gott will Gemeinschaft mit uns. Und wenn wir uns ihm zuwenden, wächst auch unser Verlangen zunehmend, Zeit mit ihm zu verbringen. Und dann können wir, wie Paulus sagen, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Es gibt sicher bei vielen von uns einen Punkt, wo wir sagen können, genau das war der Punkt meiner Bekehrung. Damals am 15. August 1985, da ist dieses und jenes geschehen, da habe ich mich bekehrt. Aber ich möchte behaupten, dass auch die Bekehrung ein lebenslanges Geschehen ist, ein lebenslanger Prozess. Wir müssen immer wieder uns Gott zuwenden. Wir müssen an ihm festhalten. Vielleicht gibt es auch Zeiten, in denen wir uns von Gott entfernen, in denen wir mal in die falsche Richtung gehen. Und dann brauchen wir auch Umkehr. Dann müssen wir uns wieder bekehren. Und weil dem so ist, möchte ich behaupten, dass wir auch immer wieder an mindestens einer dieser fünf Folgen der Bekehrung stehen und vielleicht auch mit der einen oder anderen Folge ab und zu kämpfen haben. Diese fünf Folgen wiederhole ich zum Abschluss jetzt nochmal. Die erste Folge war, mein Leben hat einen Sinn. Die zweite Folge der Bekehrung ist, ich habe inneren Frieden. Die dritte Folge meiner Bekehrung ist die Erkenntnis, mein Leben gehört mir nicht. Die vierte Folge war, ja, die Frage, was sich nicht ändert. Und die fünfte Folge ist, dass ich Verlangen habe. Verlangen nach Gemeinschaft mit Gott und meinen Geschwistern. Amen.